Meine Damen und Herren, ein herzliches Moin hier von der Köpenicker Landstraße zu einer frischen Folge des VSG Altklinike Podcast. Es ist zugleich auch die letzte Folge vor der Sommerpause, die für uns nach dem Spiel gegen Erfurt beginnen wird. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich für alle treuen Zuhörer und Zuhörerinnen bedanken und für das tolle Feedback durchweg durch die Saison. Wir haben das Projekt Podcast ja diese Saison gestartet und wirklich von eurer Seite ganz, 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 ganz tolle und liebevolle Aussagen und auch Verbesserungsvorschläge bekommen. Dafür sind wir und auch ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ja, heute haben wir uns mal einen Torhüter eingeladen, nämlich unsere Nummer 1, Leon Bethge. Mit Leon darf ich über seine Zeit in Wolfsburg bei Eintracht Frankfurt und in Würzburg, wo er auch 2 Jahre lang war, sprechen. Ja, dabei reden wir halt auch nicht nur über die positiven und schönen Seiten, sondern natürlich auch über seine Zeit in Würzburg, wo Leon dann nicht mehr zum Zuge kam. Und Leon spricht auch sehr offen darüber, wie das Ganze damals abgelaufen ist und was es auch mit ihm gemacht hat. Da schneiden wir ein ganz wichtiges Thema an, was ja immer wieder im Fußball auftaucht, trotzdem noch viel zu sehr Tabuthema ist, nämlich das Thema Depression. Und darüber ja, trifft Leon ganz ja, passende, tolle Aussagen, die absolut auf den Punkt gebracht sind. Eine sehr hörenswerte Folge, wo wir wirklich alle Facetten des Fußballs auch mal beleuchten. Und natürlich reden wir auch über das moderne Torwartspiel, über Torwarthandschuhe, was ein Torhüter braucht, um überhaupt ja, diesen Schritt höher zu schaffen. Und Leon hat auf alles eine ganz klare und unverblümte Sicht und nennt die Dinge beim Namen, also sehr, sehr erfrischend. Wie eingangs erwähnt, ist es der letzte Podcast für diese Saison und da steht natürlich der Urlaub ganz, ganz, ganz groß auf der Liste und die Urlaubsplanung. Und damit ihr wirklich super, super abgesichert, ohne irgendwelche Sorgen und Nöte in den Urlaub reisen könnt, wo auch immer das sein mag, solltet ihr auf jeden Fall eine Reiseversicherung abschließen und da bekommt ihr einfach keine bessere als bei unserem Partner des Podcasts, bei Thorsten Fritsch und seiner LVM-Agentur. Guckt auf seine Seite, Link stellen wir euch auf jeden Fall rein, nehmt Kontakt mit Thorsten auf, Top-Beratung, super Kondition und einfach einen Urlaub ohne irgendwelche Sorgen im Hinterkopf haben zu müssen. Das kriegt ihr definitiv bei Thorsten. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, Thorsten, dass du dieses Projekt so unterstützt und hoffentlich weiter am Ball bleibst. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der neuen frischen Folge mit Leon Bethge. Ja, meine Damen und Herren, eine neue Folge des VSG Altklinike Podcast steht an, zugleich auch die letzte für diese Saison, also erstmal schon vielen Dank an dieser Stelle für euren Support. Ja, und heute haben wir einen Gast da sitzen, der mal kein Feldspieler ist, sondern unsere Nummer 1, Leon Bethge. Leon, herzlich willkommen, wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, hallo auch von mir. Mir geht's gut. Das Wetter ist ja super. Das trägt natürlich nochmal ein bisschen mehr zur guten Laune bei. Und ja, dementsprechend passt das alles.
Ja, sehr gut. Wir haben ja heute Training beendet. Und erzähl doch mal, was haben wir heute im Training gemacht? War heute mal ein bisschen anders, ne?
Genau, heute war so ein bisschen Regenerationseinheit angesagt, aber halt mit Spaß. Die Jungs haben Fußballtennis gespielt. Wir heute haben unter uns so ein Flugballspiel gespielt. Ja, da geht es einfach um gute erste Kontakte, gute Flugbälle und auch ein bisschen Spaß dabei. Und ja, ich denke, das war ein gutes Training heute.
Ja, das war's definitiv. Sag doch mal, unser Torwartspiel heute, wer hat denn da gewonnen?
Ja, wir haben ja bunt durchgemixt, also da hat jeder mal gewonnen. Also wir haben ja immer eine Viertelstunde in dem Team gespielt und dann alle einmal komplett durchgewechselt. Also war ziemlich ausgeglichen heute.
Naja, ihr hattet ja mich in der Mannschaft, ne? Oder du, wir haben ja zuerst gespielt, da warst du natürlich per se geschwächt. muss man dazu sagen, aber dafür hast du das überragend heute rausgerissen und mich halbwegs gut aussehen lassen. Also vielen Dank dafür.
Nicht dafür, nein.
Leon, wir gehen gleich mal ins Eingemachte. Wir haben eine sehr, ja, gemischte Saison gespielt. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie du die Saison bisher bewertest.
Ja, ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil ich glaube, da war einiges mehr drin. Wir haben viele, viele Punkte liegen lassen, die unnötig waren. Und ich glaube, wenn wir durch die Saison weg unsere Leistung gebracht hätten, was wir auch oft gezeigt haben, wir haben Cottbus zweimal geschlagen, wir haben gegen Jena zweimal unentschieden gespielt. Gegen die großen Teams können wir definitiv mithalten, nur wir waren halt leider nicht konstant genug. Und das müssen wir uns auf die Fahne schreiben. Ansonsten glaube ich, dass wir das Potenzial gehabt hätten, definitiv bis zum Ende oben dran zu sein.
Ja, ich sag mal so, davon mal abgesehen, es sieht ja trotzdem noch ganz gut aus. Ne? Jetzt haben wir ja noch drei Spiele gegen, ja, muss man ja auch sagen, drei schwere Gegner. Greifswald, BFC, Halberstadt und ach Mensch, Erfurt habe ich vergessen. Vier
Erfurt
sind's.
noch, genau. Vier sind's noch, ja.
Na, siehst du, ich bin schon mit einem Bein im Urlaub. Stichwort dazu, Urlaub. Steht ja bei dir bald an. Wo geht's denn hin? Hast du schon einen Plan?
Ja, also ich mache auf jeden Fall wieder einen Motorrad-Roadtrip. Da fahre ich in den ersten Tagen quasi runter nach über Wolfsburg, über meine Heimatstadt nach Frankfurt. Besuche da noch ein paar Freunde aus der Abi-Zeit. Dann fliege ich von da mit unseren beiden anderen Torhütern, fliegen wir nach Stockholm, wollen uns da die Stadt angucken für ein verlängertes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag. Dann fliege ich wieder zurück nach Frankfurt und dann werde ich mit dem Motorrad irgendwo Richtung Süden fahren, durch die Schweiz, Richtung, weiß ich noch nicht genau, ob Südfrankreich oder ob es Italien wird, aber auf jeden Fall unten ans Mittelmeer.
Oh, traumhaft.
Ja,
Definitiv,
ich freue mich auch schon.
ja, kann ich mir vorstellen, definitiv zu beneiden. Jetzt hast du aber gesagt, in deiner Heimat Frankfurt ist ja so per se nicht ganz richtig, ne? Wenn wir mal so deine Station durchgehen, also du bist ja ein geborener Wolfsburger.
Genau, ich bin geboren in Wolfsburg und da auch mit 13 Jahren dann hingezogen. Und sonst auch immer, auch schon vorher im Umkreis von, ich glaube, 20 Kilometern habe ich dann nahe Wolfsburg gewohnt. Also Wolfsburg ist schon mein Lebensmittelpunkt. Meine große Teile meiner Familie sind noch da. Und ja, dementsprechend ist Wolfsburg zwar meine gebürtige Heimat, aber ich sage immer, ich habe so ein bisschen mehrere Heimate, wenn man das die Mehrzahl ist.
Heimatze.
Und ja, ich habe ja, in Frankfurt habe ich halt noch Freunde aus der Abi-Zeit, deswegen bin ich da natürlich noch verbunden und auch mit meiner Zeit. Da ist ein Stück Heimat hängen geblieben. Ich muss sagen, Berlin ist jetzt ein bisschen zur Heimat geworden, weil ich hier auch viele Freunde auch außerhalb vom Fußball gefunden habe und dementsprechend. Ich sage immer, Heimat ist da, wo Familie und Freunde oder wichtige Personen sind. Dementsprechend bin ich da nicht so an einen Ort gebunden, den ich Heimat nenne, sondern
Eher an die
eher
Menschen.
an die Menschen, die da sind.
Das ist eine coole Einstellung, gerade im Fußball, ne?
Ja, da ist ja sowieso, dass man durch die Zeit Arbeitsverträge immer wieder Umzüge hat. Ist ja leider die Regel, dass man nicht das ganze Leben irgendwo an einer Stelle bleibt. Und deswegen glaube ich auch, dass ich mich deshalb in die Richtung quasi daran angepasst habe und auch nicht so dieses Heimatgefühl mehr habe und quasi, dass meine Heimat aufgeteilt ist sozusagen.
Wie schwer ist denn das für dich, gerade als Fußballer? Wir haben ja Hin- und Rückrunde, was ja per se immer viel Zeit und wenig Zeit auch mal, wie es im normalen Arbeitsleben ist, vielleicht für einen Kurzurlaub hat. All deine Freunde in den verschiedenen Standorten, die du gerade genannt hast, zu sehen.
Ja, bei meiner Familie, also in Wolfsburg bin ich wirklich eher selten. Der Vorteil zu Berlin ist natürlich, die besuchen mich regelmäßig und das ist nur eine Stunde Fahrt. Dementsprechend sind meine Familie öfter hier in Berlin. Und die Frankfurter, sage ich mal, die kommen mich besuchen. Ich versuche im Sommerurlaub oder im Winterurlaub immer mal irgendwie hinzukommen und dann sieht man sich halt nur zwei, dreimal im Jahr. Aber ich glaube, das macht auch eine Freundschaft aus, dass dann alles wieder normal ist und man sich super versteht und keiner böse ist, wenn man sich mal so lange nicht sieht und wenn man sich sieht, dafür die Zeit umso mehr genießt.
Ist es wichtig für dich auch per se, Freunde außerhalb des Fußballs zu haben und dich außerhalb dieses, ja, sagen wir doch mal, sehr engen Kreises zu bewegen?
Ja, extrem wichtig. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass ich das mittlerweile habe. Weil es gibt so viel mehr auf der Welt als Fußball und auch ich persönlich, ich bin da eher aufgeschlossen anderen Themen gegenüber und mag es ja auch über andere Dinge nachzudenken und zu reden. Und ich muss sagen, Fußball ist privat gar nicht so ein großer Teil meines Lebens. Klar, beruflich auf jeden Fall und natürlich gucke ich auch Fußball, aber ich bin wirklich auch mal froh, über was anderes zu reden, weil eigentlich habe ich es ja das ganze Jahr über,
Ja,
jeden Tag.
verstehe ich vollkommen. Man braucht immer ein bisschen Abwechslung von diesem, ja, nennen wir es doch mal Haifischbecken. Jetzt ist es aber so, du hast ja auch noch ein paar Hobbys. Hast du die Möglichkeit, deine Hobbys, wir haben ja unter anderem das Motorradfahren, was ja ein sehr großes Hobby von dir ist, hast du Zeit, deine Hobbys mit deinen Freunden zu verbinden oder kannst du die aufgrund der zeitlichen Einschränkung auch häufig nur alleine ausleben?
Also Motorradfahren mache ich eigentlich größtenteils nur alleine, weil ich kenne auch niemanden sonst, der gerne Motorrad fährt, muss ich gestehen. Also
Okay.
da keiner meiner Freunde ist in die Richtung so ein bisschen affin, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm für mich, weil, weiß ich nicht, Motorradfahren ist auch eine gewisse Art von Freiheit, die ich dann, sag ich mal, auch gerne alleine ausübe und da ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich da allein unterwegs bin. Also es ist auch mal eine gute Me-Time, würde ich sagen, zum Abschalten und über Dinge nachdenken, Kopf frei zu kriegen. Ja, und sonst, ja, ich habe auch noch einen Segelschein. Das ist natürlich alleine ein bisschen schwierig, alleine zu
Ja.
segeln. Das macht jetzt nicht so Spaß. Ja, aber da ist auch ab und zu mal die Möglichkeit gewesen, hier auf dem Mögelsee oder auf dem Wannsee sich mal ein Boot auszuleihen mit Freunden und ja, das mache ich dann schon eher gern zusammen. Ja, aber dementsprechend habe ich da einen ganz guten Mix bei meinen Hobbys, auch mal was allein zu machen, was auch wichtig ist,
Definitiv.
und dann aber auch die zu verbinden mit Freunden und Zeit mit Freunden zu verbringen.
Wichtig, 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 wichtig. Wir kommen mal so ein bisschen zu deiner fußballerischen Laufbahn. Nicht nur hier, sondern allgemein. Du hast ja, oder ich habe bei der Recherche ganz interessante Namen gehört, die du gleich mal so ein bisschen erklären musst und einige natürlich auch nicht. Angefangen hast du ja in Jarstedt, wenn das richtig bei Transfermarkt
Genau.
drin steht, und dann bei Brome. Dann ging es zu Wolfsburg, dann nach Frankfurt zur Eintracht, nach Würzburg und dann bist du hier gelandet. Die ersten drei Stationen sind ja relativ klar, nahe bei der Heimat. Wie kam es damals zu deinem Wechsel zur Eintracht?
Ja, das war damals, war ich in der A-Jugend in Wolfsburg und da gab es einen U17-Torhüter, der hat an uns drei A-Jugend-Torhütern und an der zweiten Mannschaft vorbei schon bei den Profis trainiert. Der war Jugendnationaltorhüter. Dementsprechend war da relativ klar, weil der das Jahr darauf in die U19 hochgekommen wäre, okay, da werden die Einsatzzeiten nicht so gut sein. Die werden den erstmal so ein bisschen bevorzugen und ja, meine Wahrscheinlichkeit, da Profi zu werden, aufgrund dieser Konkurrenz zu der Situation, waren einfach relativ gering. In die zweite Mannschaft wollte ich nicht, weil eine zweite Mannschaft war in meinen Augen zu dem Zeitpunkt immer so ein Zwischenparken von Talenten und zu viele davon gehen dann einfach unter, sage ich mal.
Ja.
Also so war es damals in Wolfsburg von meinem Gefühl her. Und dann wollte Wolfsburg zwar mit mir verlängern und auch schon einen Zweijahresvertrag mit in die zweite Mannschaft damals. Aber wie gesagt, ich wollte das halt nicht und ich wollte halt definitiv Profi werden. Und ja, dann habe ich mich halt für den Schritt entschieden, woanders hinzugehen. Hatte dann drei Probetrainings bei
Ja.
anderen Vereinen, bei Karlsruhe, bei Kaiserslautern und eben bei Frankfurt. Und weiß nicht, Frankfurt hat von Anfang an sofort geklickt. Die hatten keine zweite Mannschaft. Das bedeutet ein Jahr A-Jugend und dann hopp oder top. Und dann, ich wollte es halt unbedingt versuchen. Eintracht war ein super Verein. Ich kam am Bahnhof an, habe mich sofort wohlgefühlt. Und die wollten mich auch Nach 1,5 Tagen Training wollten die mich sofort haben und dann galt es nur noch, das Schulische zu klären, weil ich bin quasi mitten im Abi gewechselt, dass ich das halt in Hessen weitermachen konnte. Das hat dann geklappt und dann, ja, so bin ich halt in Frankfurt gelandet.
Und hast da auch eine sehr spannende Zeit verbracht, ne? Also, wenn
Absolut.
man dich mal so ein bisschen googelt oder einen Namen mal so ein bisschen googelt, du hast ja dort auch das erste Mal so richtig Medienwelt auch kennengelernt, ne? Ich habe ein sehr interessantes Video gesehen mit einem Kollegen, den Jan Zimmermann. Ihr seid auch, glaube ich, noch ganz gut im Kontakt beziehungsweise befreundet auch, ne?
Ja, ab und
Wo
an.
ihr dann mal schön FIFA gezockt habt, da hast du ihn ja knallhart besiegt, habe ich gesehen.
Ja gut, ich glaube, das ist aber auch so ein, in Anführungsstrichen, Generationending. Jan war ja damals auch schon ein bisschen was über 30. Ich war gerade 19, glaube ich. Also natürlich habe ich da auch mehr gezockt als Jan.
Ey, aber mal ganz ehrlich, da musst du den Älteren schon gewinnen lassen, oder?
Nee, da bin ich. Also den Wettbewerb, da kenne ich nichts. Also.
Ja, er hat so ein bisschen frustriert gewirkt, der Jan, aber immer sehr anerkennt auch nach jedem Tor, was du ihm verpasst hast. Das waren ja einige, also
Ja.
sehr spannend. Guckt mal rein. Leon sehr ehrgeizig und zeigt dort auch tatsächlich seine Qualitäten als Kommentator, was der Jan dann auch das eine oder andere Mal angemerkt hat. Vielleicht war das so ein bisschen Taktik von dir, dass du ihn aus dem Konzept bringen wolltest mit sowas?
Weiß ich gar nicht mehr, eigentlich nicht. Also, das ist ja immer so ein bisschen Trash-Talk, wenn man irgendwie gegen Freunde spielt und das Setting, das war auch ganz, ganz entspannt. Also, das war jetzt nicht so. Nicht so ja, angestrengt oder gescriptet oder sowas. Sie haben uns einfach hingesetzt, sie haben gesagt, spielt eine Runde FIFA und dementsprechend hat es quasi einfach Spaß gemacht und dann hat man einfach mit einem Freund gezockt und dann, das kam dann dabei raus.
Dass du ihn gedemütigt hast, kann man ja so sagen. Also hast du ihn
Nee,
ja an die Wand gespielt.
ich weiß es gar nicht mehr, wie es damals
Ja,
war.
guck mal rein, das ist ganz, ganz interessant. Aber jetzt wollen wir natürlich nicht über die Medienwelt sprechen, sondern gehen auch mal direkt weiter zu deiner nächsten Station. Es ging ja für dich immer bergauf, ne? Auch gerade bei der Eintracht, wo du ja, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, den DFB-Pokal mitgewinnen durftest. Und dann ging es nach Würzburg. So, und Würzburg war für dich keine so gute Erfahrung. Warum nicht?
Ja, also im ersten Jahr schon. Also ich bin ja als Nummer 2 geholt worden, habe dann trotzdem in der ersten Saison 14 Spiele gemacht in der dritten Liga. Das war sehr ordentlich, habe meiner Meinung nach mich auch entwickelt in der Zeit, war in der 11. der Hinrunde. Ja, dementsprechend lief es eigentlich meiner Meinung nach gut. Nur das zweite Jahr war dann scheinbar ein riesengroßes Missverständnis. Ich sollte weg, man hat es mir nicht gesagt. Und 2 Wochen vor Ende Transferperiode wurde mir dann gesagt, dass ich weg sollte. Ich habe das vorher aber nie gehört, habe mich dann aktiv gegen Wechsel im Sommer entschieden, vor der Sommerpause. Ja, und dementsprechend war ich dann ein Jahr komplett außen vor, hatte keine Chance, irgendwie ranzukommen, zu spielen und ja. Dementsprechend war das zweite Jahr eine absolute Vollkatastrophe. Dann kam natürlich noch Corona mitten rein und ja, dementsprechend war das zweite Jahr in Würzburg echt eine Vollkatastrophe. Das erste Jahr war durchaus noch ordentlich.
Sind natürlich dann mal so, wenn es immer steil bergauf geht, tolle Zeiten, dann hat man eine nicht so tolle Zeit. Was macht das mit dir oder was hat es mit dir gemacht, das dann in dem Fall auch mal zu erleben? Sagst du heute, okay, das war für meine Entwicklung förderlich, dass man mal dieses Tal durchlaufen hat? Oder sagst du, nee, ist allgemein ein komplettes Unding gewesen und ist auch bis heute noch so?
Also, ich sag bis heute, das, was ich da erlebt habe, das sollte niemand erleben, weil da ging es mir wirklich nicht gut. Ich bin damals nicht zum Arzt gegangen, aber ich glaube, wenn, dann hätte man mir definitiv eine Depression oder ähnliches definitiv attestiert.
Schwere Diagnose.
Ja, also ich war da wirklich so tief drin und ja, was mich wirklich nur rausgezogen hat, war wirklich die Corona-Pause, dass ich da weg konnte, dass ich zu meiner Familie konnte, dass ich mit meiner damaligen Freundin quasi weg konnte und woanders meine Zeit verbringen durfte. Und Ja, das hat mich da so ein bisschen rausgezogen und dann einfach nur noch das Licht am Ende des Tunnels, dass es im Sommer irgendwo anders weitergeht und hoffentlich besser. Aber diese Zeit, die ich da erlebt habe, die war katastrophal, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist auf jeden Fall eine starke Aussage. Depressionen allgemein ja ein Thema, wo wenig drüber gesprochen wird. Und dass du das auch in dem Fall so klar ansprichst, riesen Respekt dafür, Leon, weil das tun die wenigsten. Ja? Und ich glaube, da gibt es viele Patienten in der Bundesliga oder auch zweite, dritte Liga, Regionalliga, wo die einfach so ein Tief durchlaufen und nicht darüber offen sprechen können, weil der Fußball ja auch an vielen Stellen einfach unmenschlich geworden ist, oder?
Ja, also ich glaube, mittlerweile wird er langsam ein bisschen menschlicher. Also jetzt gibt es ja ein paar Fälle, die sich auch trauen, das zu sagen. Und so sollte es, glaube ich, auch sein, weil im Endeffekt Depression ist genauso eine Krankheit wie ein Bänderriss.
Ja,
Und
definitiv.
wenn man deswegen, wenn man quasi im Kopf nicht die Leistung bringen kann, auch mal für 4, 5, 6 Wochen ausfallen darf. Das sollte möglich sein, auch im Profifußball.
Aber es wird natürlich, ja, wie heißt es so schön, Fußball ist ein Ergebnisgeschäft, ne? Und
Ja.
ja, aber also ich kann nicht ja so sagen, für mein Glück war es dann so, du bist dann hierher gekommen.
Ja,
Eine der
richtig.
ersten Fragen, wie kam der Wechsel überhaupt hier zustande? Und was hat dich dann von der VSG überzeugt?
Ja, also mitten in der Corona-Zeit war das, gerade Richtung Anfang, glaube ich, oder im März war das schon, dass, ja, Paddy Breitkreuz ist schon von Würzburg im Winter hierher gegangen. Der hat meinen Namen hier mal reingeworfen und ja, du kanntest mich scheinbar schon ein paar Jahre
Hey,
vorher.
ich hab FIFA 18 mit dir gezockt, ja.
Du hast mich halt quasi ein paar Jahre vorher schon verfolgt und hattest meinen Namen auf der Agenda und ja, dann kam der Kontakt hier zustande. Ich bin irgendwann im März, April schon hierher gekommen und ja, damals war ja das Aufstiegsrennen mit Lok Leipzig war damals komplett offen.
Ja.
Ja, und es war einfach, sage ich mal, ein Glückslos. Ich habe ein Jahr in der dritten Liga keine Rolle gespielt. Da musste ich mich natürlich nach unten orientieren. Und ja, dann kam Top-Regionalligist auf mich zu. Ich habe mir das hier in Berlin angeguckt. Es war nahe der Heimat für mich. Die Spieler waren super, die Qualität war super im Training und ja, die Gespräche liefen gut und dann hat das alles für mich gepasst und man hat mir endlich mal wieder nach diesem einen Jahr, nach dieser schweren Zeit halt Vertrauen geschenkt.
Dass
Und
du bis heute bestätigt hast, kann man ja so sagen.
ja,
Also,
also ab dem Zeitpunkt ist es halt nie eine schlechte Entscheidung gewesen, herzukommen.
wie wichtig ist für dich, das ist somit unsere erste Frage, wie entscheidend ist für dich die Beziehung zu deinem Torwarttrainer, als Torwart? Ist das für dich ein ganz wichtiger Faktor oder sagst du, ah, das ist so ein sekundäres, Ding, sollte schon gut sein, aber ist mir eigentlich relativ egal. So, jetzt muss man dazu sagen, ich bin sein Torwarttrainer. Das heißt, er muss jetzt auch sehr vorsichtig sein, was er sagt, weil die nächsten 4 Wochen bieten sich durchaus nochmal für die Sandkiste an, ne?
Ja, also so ein gutes Verhältnis zum Torwarttrainer sollte schon da sein. Also mit dem Torwarttrainer kann man noch mal offener reden, kann wirklich Probleme ansprechen, die man hat. Also so ist meine Wunschvorstellung, dass man offen miteinander umgeht, sagt, wo man Probleme hat, auch sich die Meinung sagen kann gegenseitig. Einfach ein offenes Verhältnis ist für mich da schon wichtig, weil auch durch ein vertrauensvolles Verhältnis kriegt man, glaube ich, mehr Leistung aus mir raus, als wenn man mich komplett nur drillt und triezt und von oben herab mich relativ von außen und entfernt irgendwie begutachtet und sagst, du machst jetzt das, 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 das. Ich glaube, aus mir kriegt man auf der persönlichen Schiene noch ein bisschen mehr raus.
Kann ich so bestätigen.
Ja.
Ist manchmal herausfordernd, aber macht zu 99,99% Spaß. Dann haben wir ja hier deinen Einstieg schon fast geklärt. Du bist ja aber dann gerade ja, mit einem grandiosen Einstieg hier aufgedribbelt und zwar mit dem ja, größten Erfolg, den der Verein bisher vorzuweisen hat. nämlich dem Gewinn des Landespokals. So.
Genau, ich glaube, meine ersten beiden Spiele war Halbfinale und Finale vom Pokal noch.
Besser kannst du gar nicht laufen, oder?
Ja, war ein netter Einstieg. Hat direkt gefunkt und dann, ja, so kann es weitergehen, habe ich mir gedacht.
Aber du hast ja nicht nur den Pokal gewonnen, sondern auch den DFB-Pokal gewonnen. Nun muss man dazu sagen, im DFB-Pokalfinale kamst du nicht zum Einsatz, warst Teil des Teams, was definitiv immer wichtig ist. Bei uns hast du dann gespielt. So, und warst ein entscheidender Faktor damit, dass wir so überzeugend und entscheidend dann auch den Pokal gewinnen konnten. Von welchem Stellenwert her siedelst du für dich DFB-Pokal und Landespokal an unter den Umständen?
Ja, also DFB-Pokal zu gewinnen, das ist der zweitgrößte Titel in Deutschland. Das ist
Ja.
natürlich egal, in welcher Form man da dabei ist, ob man jetzt als Zeugwart dabei ist oder ob als erster Torhüter. Das ist, glaube ich, etwas, was man das ganze Leben nicht vergisst und
Ja.
was wenige Leute erleben dürfen in ihrem Leben. Ich durfte es ja sogar zweimal. Einmal haben wir ja verloren gegen Dortmund das Jahr davor. Aber das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass ja teilweise etablierte Bundesligaspieler, die 400 Bundesligaspiele haben, werden niemals ein Pokalfinale erleben. Deswegen bin ich unfassbar dankbar, da das Glück gehabt zu haben, dabei zu sein. Aber nichtsdestotrotz ist so ein Pokalgewinn, wo man wirklich auf dem Platz steht, wo man wirklich merkt, dass es um was geht. Draußen auch ein paar Zuschauer und die Party danach, Das ist schon was Besonderes, egal welchen Pokal man da gewinnt. Den bayerischen Pokal habe ich ja auch noch gewonnen mit Würzburg damals. Da habe ich aber auch nicht gespielt. Da habe ich alle Runden vorher gespielt, aber das Finale nicht.
Boah, was?
Ja, war damals scheinbar so.
Okay.
Und
Lass mal so stehen.
ja, dementsprechend ja, war das trotzdem eine unfassbar geile Erfahrung. Aber ich muss sagen, der DFB-Pokal ist natürlich aufgrund der Wertigkeit natürlich noch ein kleines Stück drüber.
Ist das Ding schwer? Sag mal.
Schwerer als ich erwartet hatte damals. Also der ist schon ordentlich schwer, muss ich sagen.
Und dann hattet ihr mit dem Pokalgewinn, ich glaube, einer der sensationellsten Bilder. Also ich habe ja auch mal ein Jahr in Frankfurt gelebt und mit der Eintracht mitgefiebert. Ist ja schon eine starke Fangemeinde. Dann war ja dieser Wahnsinnsempfang, den ihr
Ja, es war
bekommen habt. Wie war
unfassbar.
das für dich, da auf dem Römer zu stehen?
Also das war unfassbar, die Menge da unten zu sehen und merkt man noch mehr als im Stadion, was das wirklich für die ganze Stadt bedeutet, dieser Titel. Und das war ja der erste seit 30 Jahren damals. Und die Entwicklung, die damals begonnen hat, hat ja jetzt gegipfelt mit der Europa League und jetzt wieder ein Pokalfinale gestern. Haben sie es ja fix gemacht. Also, das ist schon unfassbar, was das bedeutet für die ganzen Leute, die da leben. Eben weil ich Freunde da habe, die natürlich auch alle Eintracht-Fans sind und deren Familien und sowas, was das für die Region bedeutet, das ist schon der Wahnsinn. Und dass man das richtig vor Augen geführt bekommt, dass da 120, 130.000 Leute in der Stadt unterwegs sind, dass auf dem Römer alles voll ist, jede Seitenstraße war komplett gerammelt voll mit Leuten, das war unfassbar.
Hättest du dir vorstellen können, zu Offenbach zu wechseln oder bist du zu steckt dazu für Eintracht drin? Weil da gibt es ja immer eine richtige Antipathie, ne?
Ja, also
Das
das ist
ist eine
schon
fiese
schwierig.
Frage. Das ist eine fiese
Also
Frage,
vor die Wahl wurde ich noch nicht gestellt, das ist eine fiese Frage. Weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Also natürlich ist das Eintracht-Herz da irgendwo verwachsen und wenn es so weit gekommen wäre, weiß ich nicht, ob ich da nicht zu egoistisch gewesen wäre, weil ich natürlich auch meine Karriere, sage ich mal, irgendwo voranbringen möchte. Und ja, es ist wirklich schwierig, ist wirklich ganz, ganz schwierig, die Frage.
Also es gab ja mal ein paar Spieler, die dann, ich glaube zwei oder drei, die von Dortmund nach Schalke gewechselt sind und andersrum, hat man es natürlich dann erstmal schwer, die Fanherzen zu erobern, ne?
Ja, das wird definitiv so sein, ja, dass man sich da definitiv noch mehr über die Leistungen anbieten müsste, wenn so ein Wechsel passiert. Ja.
Wie war es denn für dich bei der VSG? Also du kennst die Bedingungen bei der Eintracht. Ich habe mir auch das Stadion mal angeguckt und das sind ja unfassbare Bedingungen, die die da haben. Wie war es denn für dich, als du hierher gekommen bist und, sage ich mal, ein ganz anderes Bild vom Fußball erlebt hast? Und wir trainieren ja nun auch im Vollprofitum.
Ja, also ich muss sagen, in Würzburg war es auch nicht viel besser von den Umständen her. Also dementsprechend war ich da gar nicht so geschockt,
Okay.
was die Umstände hier angeht. Und wir haben ganz normalen Rasenplatz, wir haben einen Kunstrasenplatz, wir haben eine Kabine, die war ist sogar ein Stück besser als in Würzburg. Also,
Wie war es denn in Würzburg? Container oder?
nee, in Würzburg war es auch so eine öffentliche Turnhalle mit einem Kraftraum dran und wir hatten quasi so diese Turnhallenkabinen, 3 oder 4 Stück davon.
Okay.
Und die waren halt noch kleiner, als wir die jetzt hier hatten und auch nichts groß Privates. Also die Umstände in Würzburg waren jetzt nicht so gut. Klar, die hatten noch ein großes eigenes Stadion und da ein Restaurant dran und das war dann natürlich ein bisschen besser. Aber so rein vom Trainingsgelände her ist es hier nicht groß schlechter als in Würzburg.
Ist erstmal schön zu hören, weil die meisten Aussagen bei deinen vorherigen Mitstreitern, die den Podcast hier bewältigt haben, für die war es natürlich ein anderes Bild und oft ein Schock. Na,
Ja, es ist natürlich ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer, ein bisschen einfacher.
definitiv.
Aber wie gesagt, ich hab da keine großen Ansprüche. Ich möchte einen ordentlichen Fußballplatz haben. Ich möchte eine ordentliche Kabine haben, wo ich mich umziehen kann. Und dann reicht mir das schon. Also ich brauche jetzt kein irgendwie Hightech oder irgendwie 10 Badewannen mit Eis oder sowas. Das ist, also ich mag auch Fußball, von Grund auf mit den Basics.
Absolut, wo es wirklich tatsächlich nur um den Fußball geht und
Genau.
keine Nebengeräusche sind, ne? Und die haben wir glücklicherweise, was den normalen Alltag angeht, hier nicht. Klar würde man sich aufgrund der Erfolge, die man auch gefeiert hat in der jüngeren Vergangenheit, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wünschen, beziehungsweise positive Aufmerksamkeit. Aber deswegen arbeiten wir ja dran. Und jetzt kommen wir nochmal ein bisschen auf deine Hobbys zurück. Du hast vorhin angesprochen, Motorradfahren, Segeln. Und dann gibt es auch noch ein anderes Hobby von dir. Du bist Formel 1-Fan, ne? Wurde mir mal so zugetragen.
Ja, stimmt. Ja, ich gucke eigentlich so gut es geht jedes Rennen und jedes Qualifying sogar. Also ich bin da schon so ein bisschen drin. Jetzt seit 3, 4 Jahren nochmal so richtig. Früher lief es halt so sonntags quasi beim Frühstück nebenbei und war ich wahrscheinlich auch zu klein für. Aber jetzt so seit 3, 4 Jahren bin ich da richtig drin mit dem Videospiel auch und sowas und interessiere mich dafür. Und ja, wir haben auch eine Tippgruppe in der Mannschaft mit ein paar Spielern, die dabei sind und ja, das macht auch ein bisschen Spaß, dann wirklich, wenn man Ahnung hat, quasi, wenn man ein bisschen tiefer drin ist, dann mitzufiebern.
Ja, ich wollte eigentlich auch mit tippen, aber ich vergesse es jedes Mal regelmäßig zu tippen. Also von
Ah, das
daher,
vergesse ich nicht.
naja, ich bin da ein bisschen filou. Aber man spielt ja auch, wie heißt es hier, das andere, Kickbase im Fußball, war ich auch 2 Jahre lang drin, Geld verschleudert.
Ja,
Vergessen
das
zu
ist bei
tippen
mir
ist raus.
genauso. Also da, ich habe das Gefühl, ich bin mehr in Formel 1 drin als in Fußball, dass die wissen ja jeden Spieler, wie viele Minuten er gespielt hat. Das ist ja Wahnsinn. Und nee, also da bin ich dann auch raus nach 2 Jahren.
Wie hast du die letzten Jahre abgeschnitten in der Kickbase-Truppe?
Oh, ich war irgendwo im unteren Drittel. Also da waren wir ja wirklich manche dabei, die haben das ja quasi wirklich wie an der Börse gemacht. Die haben gewusst, welcher Spieler wann wie viel wert ist, wie viel gespielt hat, haben da hin und her getradet und auf einmal hatten die einen Kader von 25 Stammspielern und ich habe immer noch nur 5 gehabt. Und also ich habe da einfach nicht so viel genug Zeit damit verbracht, um da gut abzuschneiden. Vielleicht habe ich auch nicht genug Ahnung oder weiß ich nicht. Also
Ahnung,
in
Ahnung hast
sowas
du
bin ich
schon.
nicht so schlecht, nicht so gut, sorry.
Nicht so schlecht. Was machst du denn sonst in deiner Freizeit?
Ja, ich treffe mich viel mit Freunden. Wir gehen ab und zu ins Café oder gerade jetzt mit den beiden anderen Torhütern, mit Tingel und Jonas, hänge ich extrem viel zusammen.
Tingel ist Flo Horenburg, für die, die es nicht wissen. Er wird halt
Genau.
Tingel genannt, weil er ja dementsprechend große Füße wie der Tingeltangelbob von den Simpsons hat, nur das kurz zur Erklärung. Ja, erzähl weiter.
Genau, und mit denen hänge ich halt viel rum, ob es jetzt im Café ist, ob es Fußball gucken ist, ob es wirklich abends einfach so zum Kochen und Quatschlabern ist. Also ich glaube, wir haben uns in den letzten 3 Monaten, selbst an den freien Tagen, immer gesehen. Also in 3 Monaten haben wir uns vielleicht an 3 oder 4 Tagen nicht gesehen. Also wir kommen wirklich so extrem gut miteinander zurecht. So eine Freundschaft ist auch was Besonderes.
Gerade im Fußball und gerade wenn es um eine Position auch geht, ne?
Absolut. Das ist, habe ich auch so noch nie erlebt. Und das ist cool, dass das so möglich ist. Wir können das Private vom Fußballerischen Schrägstrich beruflich trennen. Also wir können uns auch die Meinung gegenseitig sagen. Also für die Freundschaft bin ich echt dankbar.
Hoffentlich bleibt sie lange bestehen. Ich würde es dir wünschen. So, jetzt, ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben einen Haufen Fragen gekriegt. Ein paar waren jetzt schon mit dabei, die so allgemein gefragt wurden. Aber jetzt kommen wir mal so ein bisschen ans Eingemachte, lieber Leon. Und zwar möchte Kiki ist ein Jugendspieler von uns, der uns immer sehr eifrig verfolgt und auch unterstützt. Der möchte von dir wissen, wer ist der berühmteste Kontakt aus deiner Telefonliste? Bundestrainer.
Nee,
Nee.
Trainer, nee, den Bundestrainer kenne ich nicht, definitiv nicht. Boah, schwierig zu sagen. Also, ich glaube, das sind halt ehemalige Mitspieler aus Frankfurt alle, ob es jetzt Sebastian Haller ist, ob es Luka Jovic ist, ob es Niko Kovac ist, oder Freddy Bobic. Das sind, würde ich mal sagen, die bekanntesten in meiner Telefonliste, einfach aus meiner damaligen Frankfurter Zeit, wo wir natürlich ein super Team hatten, super talentierte Leute, sei es jetzt talentiert als Trainer mit Niko Kovac damals, der seine erste Cheftrainerposition hatte, oder auch mit Luka Jovic, der ja dann mittlerweile bei Florenz, aber dann zu Real Madrid gegangen ist. Ja, ich würde sagen, das sind so die berühmtesten aus meiner Telefonliste.
Das sind schon ein paar Namen, ne? Also ich glaube, der eine oder andere Fußballfan würde gern mal mit den genannten Namen mal telefonieren. Wir können die nachher einfach ja mal online stellen, kein Problem. Dann möchte dein lieber Mannschaftskollege eine, ich glaube, eine sehr kritische Frage von dir beantwortet haben. Die ist wirklich, glaube ich, für dich sehr schwer. Gerade heute, weil heute ja auch ein besonderer Tag ist, für deine Fanbase. Nämlich möchte, guter Deutsch, Roman. Der John möchte nämlich wissen, was ist denn dir lieber, Star Wars oder Harry Potter?
Ja, da muss ich schon auf Star Wars gehen. Also Star Wars war einfach durch meinen Onkel in meiner Kindheit noch prägender. Da kenne ich jeden Charakter, jeden Winkelzug, jede kleine Nebenstory. Ich habe alles geschaut von, klar, Teil 1 bis 9, dann die Serien, die Hörbücher, die es noch gibt, Bücher gelesen. Also da bin ich schon so ein kleiner Nerd. Harry Potter eigentlich genauso, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, Star Wars.
Okay, Star Wars, welcher Teil ist denn dein Lieblingsfilm?
Ich muss sagen, auch wenn das die ältere Generation wahrscheinlich nicht hören will, der dritte, weil das war
Echt?
der erste
Ah.
Film, den ich im Kino gucken konnte. Also von der Zeit her.
Ah, okay.
Da war ich so, ich glaube, ich war da 10, 11, 12 Jahre alt. Da kam der ins Kino und das war so der prägende Film für mich. Deswegen ist es wahrscheinlich der.
Naja, ist schon ein cooler Film, aber ist nicht der beste. Finde ich.
Ne?
Kontrovers diskutiert, ne?
Ja,
Und
klar.
jetzt, tatsächlich ist ja heute hier Star Wars Day sogar.
Ja, May the
Ne?
Force, ja.
May the Force, genau. Als welcher Charakter würdest du dich denn verkleiden wollen? Wenn du zu so einer, wie heißt das, Fancon hingehen würdest?
Och, schwierig. Ich
Darth
glaube.
Vader, oder?
Ja. Also ich hab wirklich so einen Darth Vader-Helm in groß zu Hause, auch vom Mandalorianer.
Habe ich schon
Habe
gesehen,
ich
der ist
auch zu
überragend,
Hause.
Leute. Könnte ich den ganzen Tag tragen. Super Ding.
Also ich bin wirklich schon so ein kleiner Nerd, was das angeht. Aber ich glaube, ich würde mich so klassisch als Jedi verkleiden. Mit so einem richtigen Laserschwert.
Obi-Wan.
Ja, ich glaube, dafür habe ich zu wenig Bart.
Naja, aber naja, gut, das Problem ist na, als junge Anakin kannst du
Ja,
mal machen.
das kann passen. Aber generell war ich wahrscheinlich einfach klassisch als Jedi. Das wäre wahrscheinlich mein gewähltes Outfit.
Müsste man eigentlich mal so einen Themenabend machen, ne? Weil so ab und zu machen wir ja auch mal einen Torwartabend, alle gemeinsam. Müssen wir definitiv mal einen Themenabend machen. Das wäre, glaube ich, lustig. Ich würde gerne wissen, als was Tingeln dann geht.
Ja, bin ich auch mal gespannt, ja.
Tingel verkleiden wir als Jar Jar Binks.
Ja,
Oder?
ich weiß gar nicht, ob die so affin sind für Star Wars. Ich glaube eher nicht.
Nee, sind sie nicht.
Nee, deswegen.
Aber kommen wir zum nächsten Thema. Das Problem bei deinem Vornamen ist ja, dass man eigentlich nicht wirklich einen Spitznamen draus machen kann.
Ja,
Vielleicht,
finde ich auch ein bisschen schade.
ne?
So, ich hatte mein ganzes Leben kaum Spitznamen.
Aber einen hattest du. Einen hattest du. Hatten wir nämlich gestern eine Frage zu reingestellt bekommen. Du wurdest mal Olli genannt. Warum Olli?
Ja, es ist wahrscheinlich kam die Frage von Jesse Sirk, ehemaliger Mitspieler aus in der Wolfsburg-Jugend, in der Frankfurt-Jugend auch nochmal. Ja, der hat mich irgendwann angefangen so zu nennen, weil, weiß ich nicht, ich glaube, in den Spielen habe ich schon so eine kleine eklige Züge dran, wenn das Spiel losgeht.
Und das
Privat bin ich gar nicht so, aber wenn halt am Wochenende der Schiri anpfeift, dann bin ich für die 90 Minuten komplett eklig und bekloppt und
abgeleitet von Oli Kahn, also.
genau, abgeleitet, genau, stimmt, abgeleitet von Olli Kahn, dann quasi
Okay.
hat er mich irgendwann angefangen, da Olli zu nennen, weil ich in den Spielen schon so leichte Anzüge von Olli Kahn zeige und ab und zu auch mal eklig bin, aber ja, das ist eigentlich der Einzige, der mich noch so nennt. Aber der Spitzname hat sich nicht wirklich gehalten. Auch durch die Vereinswechsel dann.
Ja, ich glaube, ich werde mit ihm mal schreiben. Ich brauche noch mehr Hintergrundwissen zu dieser Zeit. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Was war so für dich, wenn du eine Traumelf zusammenstellen müsstest, danach kommen wir noch, so der Spieler, der in deine Traumelf auf jeden Fall aus ehemaligen Mitspielern reinkommen würde? Nenne mal einen, ganz spontan. Wollte auch noch wissen. Wir greifen das Thema nachher nochmal genauer auf zum Schluss.
Also ganz spontan hat wirklich rausgestochen Luka Jovic,
Weil?
weil ich habe ja auch mit Alex Meyer zusammengespielt und auch mit Sebastian Haller, aber diese Abschlussqualität, die Luka im 16er hat, ist unfassbar. Der,
Granatenfuß?
ja, unfassbar wirklich. Also der hat Flanken über den Kopf bekommen und hat den, ist hochgesprungen und hat die Dinger komplett eingeschweißt und im 16er, wenn der einen freien Fuß hatte, war der unfassbar. Sowas habe ich auch dann nicht mehr gesehen. Und der ist auch nicht zu Unrecht zu Real Madrid gegangen. Ich glaube, ein bisschen früh. Deswegen hat er sich da nicht durchsetzen können, weil mit Karim Benzema hat er natürlich eine Konkurrenz gehabt, die damals immer noch im besten Alter war und jetzt ja immer noch trifft.
Ja.
Und Luka ist ja vor, boah, ich glaube, 4, 5 Jahren da hingegangen. Und Benzema noch mal 4, 5 Jahre jünger, war im besten Alter. Und dementsprechend war der Wechsel wahrscheinlich ein bisschen früh, aber nichtsdestotrotz, diese Qualität im 16er habe ich nie wieder gesehen. Werde ich wahrscheinlich auch nie live erleben mehr, aber das war schon Wahnsinn.
Sag niemals nie, man weiß nie, was passiert. Jetzt ist es natürlich so, wir müssen drüber reden. Ja? Torwart, du bist der erste Torwart, den wir jetzt hier haben. Was ist für dich so ein grundlegender Unterschied von einem Torwart zum Feldspieler? Hast du mal als Feldspieler angefangen oder warst du per se immer schon Torwart und wolltest das auch werden?
Also ich war ganz am Anfang Torhüter, dann bin ich von Jarstedt zu Brome gegangen. Die hatten damals dann Torhüter schon da und dann habe ich mal 2 Jahre im Feld gespielt.
Position?
Also in der Halle Stürmer und sonst Außen- und Innenverteidiger. Aber dann haben wir relativ schnell bemerkt, meine Ausdauer reicht definitiv nicht aus, um im Feld zu spielen. Also das ist überhaupt keine Option gewesen auf lange Sicht. Dann bin ich einfach auch aus Spaß wieder ins Tor gegangen und war scheinbar so gut, dass ich dann da geblieben bin.
Also wenn uns eins verbindet ist, wenn wir beide zusammen eine längere Ausdauereinheit machen, dass wir da beide mit einer roten Laterne wieder zurückkommen, unfassbar,
Ja,
oder?
das ist definitiv. Also laufen wird nie was für mich sein. Ich mach's, wenn es mir gesagt wird und sonst bleibe ich dem Laufen relativ fern.
Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen den Unterton bemerkt bei Leon. Nein, ist nicht seine Lieblingsdisziplin. Nun bist du ja auf einem NLZ ausgebildet worden und hast dort auch oder bist nach Leitlinien ausgebildet worden. Inwiefern hat dich das in deinem Spiel geprägt oder hast du immer versucht, dich selber oder dir das Beste rauszupicken, was passt zu mir als Torhüter? Der Hintergrund der Frage ist nämlich, wie denkst du über den aktuellen Stand der Torhüter in Deutschland? sind es zu viele Stereotypen an Torhütern?
Also zunächst hat meine Ausbildung mich in der Hinsicht geprägt, dass ich immer finde, dass die Basics eines Torhüters, die Grundlagen, wie fange ich einen Ball, wie ist mein Bewegungsablauf, wie setze ich die Füße, dass mir das auch in der Bewertung von anderen Torhütern extrem wichtig ist. Also ich persönlich mag keine Show-Torhüter, die irgendwie rumfliegen und die Bälle auf extreme Art und Weise halten. Ich mag eher so Typen wie Peter Gulacsi, die unspektakulär wirken, aber so effektiv und so sauber sind in der Technik. Mag André ter Stegen zum Beispiel auch. In der ganzen Torwarttechnik, also jetzt nicht fußballerisch, sondern wirklich im Bewegungsablauf eines Torhüters, die so sauber sind, ja, wie es quasi im Lehrbuch steht, das ist mir quasi wichtig. So wurde ich auch ausgebildet. Und ich glaube, ich bin auch kein spektakulärer Torhüter. Ich mache dementsprechend auch viel über meine guten Bewegungsabläufe, über meine gute Ausbildung. Dementsprechend ist mir das ziemlich wichtig. Ja, und dann kam halt damals irgendwann der Manuel Neuer und dann haben sie alle versucht, Manuel Neuer nachzubauen. Was, glaube ich, ein Riesenproblem ist, weil Manuel Neuer gibt es nur einmal und die Art, wie er spielt, gibt es auch nur einmal. Und man sollte sich, also ich finde, nie einen Stereotypen quasi fertig bauen und anhand dessen jemanden ausbilden, das ist jetzt das, was wir wollen, sondern man muss immer auf den Typen eingehen, was hat man, ist der mit dem Fuß gut, hat der schnelle Füße, kommt der eher über die Größe, ist er ein bisschen größer, ist er ein bisschen kleiner. Also ich finde, so eine Ausbildung anhand klarer Leitlinien und das muss der erfüllen, finde ich immer schwierig, auch umzusetzen, sondern man muss auf den Typen gucken, wen man vor sich hat, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen. Ja, und dementsprechend, so würde ich das quasi einschätzen.
Wer ist für dich so der kompletteste Torhüter aktuell auf der Welt?
Schwierige Frage. Also ich muss sagen, so rein von der Ausbildung her würde ich Marc-André ter Stegen sagen.
Definitiv, unfassbar.
Äh,
Also alle,
der
die,
ist, der
entschuldige, wenn ich dich da
ist.
unterbreche, also wenn sich Leute mal mit dem Torwartspiel befassen, guckt euch ter Stegen an. Unfassbar, sowas Sauberes von der Grundtechnik her auch habe
Ja,
ich noch
der
nie
hat ein
gesehen.
Torwartspiel, wie es im Lehrbuch steht. Der macht alles oder nahezu alles komplett perfekt. So sauber ist nicht mal Manuel Neuer, aber Manuel Neuer hat halt dieses gewisse Etwas. Und ich mag halt auch die deutsche Variante von Torwartausbildung. Deswegen nenne ich jetzt keine Spanier oder auch Coach Bar oder sowas. Ich mag einfach das deutsche Torwartspiel, so wie es hier bei uns gelehrt wird, mag ich ein bisschen mehr als andere Länder. Es gibt ja auch da verschiedene Arten zu verteidigen im 1 gegen 1. Die Spanier rutschen viel rein und die Italiener oder sind halb unten auf dem Hosenboden. So, das ist einfach nicht, das weiß ich nicht. Das ist nichts für mich. So, auch wenn da Buffon und Donnarumma, wenn das unfassbare Torhüter sind. Aber ich könnte mir halt nie vorstellen, so ein Tor zu spielen, wie die es tun. Also, das ist schwierig für mich, das nachzuvollziehen. Und deswegen finde ich einfach, Ter Stegen ist eigentlich von einer reinen Ausbildung her der kompletteste Torhüter der Welt.
Ja, das sehe ich auch so. Und der hat sich auch unfassbar entwickelt, ne? Aus meiner Sicht manchmal unverständlich, warum er beim DFB, ja, sag ich mal, ein bisschen unterbewertet ist.
Unterbewertet auf jeden Fall, international, aber glaube ich, hat er definitiv seine Anerkennung. Ist ja jetzt auch seit, ich glaube, bestimmt 10 Jahren Nummer 1 bei Barca. Also der ist wirklich der Hammer, der hat halt wirklich nur das Pech, dass Manuel Neuer, der beste Torhüter aller Zeiten, genau 3 oder 4 Jahre älter ist als er. Und dementsprechend, dass er halt keine Chance bekommt, im Nationalteam wirklich nachhaltig sich einen Namen zu machen, sondern immer nur ab und zu mal Einsätze kriegt, auch wenn er es definitiv verdient hätte.
Ja, bin ich komplett bei dir. Man muss dazu auch sagen, bei dieser ganzen Diskussion mit Manuel Neuer, auch aktuell jetzt beim FC Bayern, ne, wer oder hätte sich René Adler nicht so oft verletzt, meiner Meinung nach auch ein Ja, super, super, super Torhüter, gerade von seinen Techniken so sauber. Wer weiß, wo Manuel Neuer heute wäre, ne?
Ja, klar, das war mit Sicherheit auch ein Beschleuniger für die Karriere von Manuel Neuer, dass er damals die EM war, das glaube ich, doch spielen durfte, weil sich Adler verletzt hat und hat dann halt nie wieder rausgenommen wurde aus dem Tor und hat einen kometenhaften Aufstieg gehabt. Aber ich glaube, bei dem, was man sieht, was er drauf hatte, auch zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich schon, dass es nur ein, 2 Jahre gedauert hätte, bis der Adler auch verdrängt worden wäre, weil was der Neuer gemacht und gemacht hat, es war ja unfassbar.
Ja, mit welcher einer Überzeugung, ne? Und hat natürlich auch eine super fußballerische Qualität, wo sich dann auch dieses ganze Torwartspiel allgemein sehr, sehr neu definiert hat, dass ein Torwart auch plötzlich tatsächlich ein Feldspieler mit sein musste,
Ja, der hat das
ne?
Torwartspiel nachhaltig verändert,
Ja.
definitiv. Auch in meiner Generation damals. Ich war, glaube ich, genau in dem Alter, wo das dann kam und wo man das dann gesehen hat, wo er auch vielleicht ein bisschen die Grenzen ausgereizt hat. Aber natürlich schaut man sich da was ab. Ich glaube, ich bin auch eher ein moderner Torhüter und habe dann quasi von ihm in der damaligen Zeit, als ich glaube, 12, 13 war, in der Zeit dann natürlich auch mir einige Sachen abgeschaut und ein bisschen was versucht davon umzusetzen.
Was auch meiner Meinung nach definitiv gelungen ist. Du hast gerade gesagt, so mit 12, 13. Was braucht es für dich oder aus deiner Sicht, um wirklich Torhüter werden zu wollen und es auch nachher zu können und vor allen Dingen nach oben zu schaffen, ne? Also man muss dazu sagen, Station Wolfsburg, Würzburg, Frankfurt, super Station, aber die wenigsten schaffen es auch tatsächlich überhaupt erst in die Regionalliga. Per se, ne? Weil es auch eine anspruchsvollere Liga geworden ist. Gerade unsere Staffel ist extrem anspruchsvoll
Ja.
geworden. Was braucht es für dich, um auf so ein Level zu kommen?
Also ich glaube, klar, es gehört Talent dazu, es gehört aber auch eine ganz große Portion Glück dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, aber natürlich auch ja, Fleiß, Arbeitsethos, wenn man das so sagen möchte, dass man einfach, ja, dass man nicht aufgibt, aber was glaube ich am wichtigsten ist, ist wirklich Spaß zu haben daran.
Ja.
Also ich hatte nie das Gefühl, dass es ein Zwang für mich ist, zum Training zu gehen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich in Wolfsburg war, also von ich glaube 12 oder ich glaube mit 12 bin ich hin, bis mal zu meiner heutigen Zeit, ist es wirklich nie wirklich anstrengend oder dass ich keine Lust habe, wirklich zum Training zu kommen. So, und gerade in der Jugendzeit sollte das halt so sein. Sobald man halt keinen Spaß mehr am Fußball hat, ich glaube, dann ist es schwierig, wirklich Profi zu werden. Das ist.
Gerade als Torhüter ist es, glaube ich, dann auch nochmal schwieriger, ne? Weil du ja der einzige Spieler auf dem Feld bist, der sich dann auch mal einen Ball auf die 12 fängt oder voll gegen den Kopf kriegt. Und Torhüter, also ist für mich so, machen halt den Unterschied, die stehen sofort wieder auf, ne?
Ja, eine positive Verrücktheit, die gehört dann auch irgendwo dazu, weil wer lässt sich schon freiwillig mit Bällen abschießen und hat Spaß daran? Also
Vollkommen.
deswegen, man muss die Position irgendwo lieben. Also auch die Schattenseiten, sage ich mal, davon annehmen. Und ja, wie gesagt, also der Spaß sollte da Grundvoraussetzung sein
Ja,
an dieser Position.
und vor allen Dingen, das darf man ja auch nie vergessen, was auch viele nicht wissen, ist zumindest meine Ansicht, widersprich mir da gerne, Leon, aber der Unterschied ist auch dahingehend sehr groß, dass ein Torwart am meisten lernt, wenn eben, ja, ich nenne das Wort nicht gerne, aber Fehler passieren, ne? Ich betitel das per se ja immer, auch hier intern in unserem Team, als einen Impuls, aus dem man lernen kann, etwas anders zu machen, etwas zu verändern. Aber hast du oder würdest du auch sagen, ja, Fehler oder Gegentore sind da, wo man am meisten lernt, draus?
Ja, generell aus Fehlern lernt man immer oder kann man viel lernen, wenn man offen dafür ist.
Muss man als Torhüter ein bisschen kritikfähiger sein als ein Feldspieler?
Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt an uns Torhütern, wenn ein Fehler passiert, ist meistens Tor. Und wir sind quasi die einzige Position auf dem Feld, die am besten gar keinen Fehler machen darf. Nicht im Aufbauspiel, nicht in Flugbällen, gerade nicht im Bällefangen, in Flanken. Unser Spiel ist gut, wenn wir keinen Fehler machen. Selbst der beste Spieler auf dem Feld, selbst ein Toni Kroos, hat nur, in Anführungsstrichen, nur eine 95-prozentige Passquote. Der darf also 5% Fehler machen. Aber wir Torhüter, wenn wir einen Fehler machen, also nur 1%, kann das bedeuten, dass es ein Tor werden kann. Dementsprechend müssen wir über jeden Fehler, der passiert, über jede Situation, auch wenn es kein Fehler war, reden, was wir hätten besser machen können. Wir müssen, also meiner Meinung nach, muss ein Torhüter immer selbstreflektiert sein, um sich einfach in jeder Hinsicht zu verbessern, weil wir eben so gut wie möglich keine Fehler machen sollten.
Ja, daran schließt sich gleich meine nächste Frage. Wenn du jetzt so die neue Generation an Torhütern siehst, die dann auch in der Bundesliga mal ihre Chance bekommen, findest du von außen betrachtet, dass zu schnell ein Urteil drüber gefällt wird und nicht zu sagen, hey, okay, ja, dem ist jetzt halt mal ein Fehler passiert, lernt er daraus, abgehakt, weiter. Weil ich persönlich habe immer das Gefühl, dass unheimlich schnell Torhüter-Diskussionen entstehen.
Ja, gerade in den ersten Ligen, in den Profiligen ist das, finde ich, extrem schnell. Weshalb sich auch viele, glaube ich, nicht trauen, junge Torhüter reinzustellen. Und das ist ja, wenn man so guckt, in den letzten Jahren extrem wenig geworden.
Ja, gerade in Deutschland, ne? Also Deutschland entwickelt sich gerade so ein bisschen hin dazu, mal von einer Torhüter-Nation zu werden zu, wo ist der Nachwuchs?
Genau, und im Endeffekt, ich weiß nicht, ob es an der Qualität der Jungs liegt, aber im Endeffekt, es wird auch keiner mal reingeworfen. Es sind viele Etablierte, viele Alte und die junge Torhüter-Generation im Moment wird quasi nicht so richtig ja, wahrgenommen. Vielleicht bekommen die nicht die Chancen oder vielleicht sind sie auch nicht gut genug. Also es hat ja auch einen Grund, warum die ältere Generation weiterspielt. So ein Oliver Baumann, der seit gefühlten 18 Jahren Stammtorhüter ist in der Bundesliga. Also das hat ja auch Gründe. Und ja, aber generell glaube ich, dass im Fußball gerade über Torhüter so extrem schnell geurteilt wird und ja, auch bei jungen Torhütern finde ich viel zu schnell.
Aber jetzt tatsächlich auch aktuell ja auch bei älteren Torhütern, ne, wo Manuel Neuer sich jetzt verletzt hat und Jan Sommer geholt worden ist, der zweifelsohne nachgewiesenermaßen ein sehr, 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 sehr guter Torwart ist. Jetzt gab es ja nach dem Ausscheiden der Bayern im Champions League, also das Viertelfinale, Viertelfinale, ne, große Diskussion darüber, über gewisse Bälle. Hätte Manuel Neuer den gehalten? Was macht das mit so einem Torhüter, wenn du sowas hörst? Also ich finde das per se erstmal für einen Jan Sommer total respektlos, weil er nachgewiesenermaßen eine wirklich tolle Laufbahn hingelegt hat.
Ja, Jan Sommer ist nach wie vor einer der besten Torhüter der Bundesliga und auch auf internationalem Niveau ein richtig guter, den es da zu nennen gilt. Schweizer Nationaltorhüter seit Jahren. Also ich finde es generell echt frech, wie so über den Sommer quasi geurteilt wird, wie schnell und wie hart vor allen Dingen. Der Vergleich mit Neuer ist natürlich, der ist, ja, das ist undankbar. Neuer ist mit Abstand der beste Torhüter der Welt. Aber ich weiß auch genau noch, als Sommer hingegangen ist im Winter, ja, verdrängt da jetzt den Neuer und so ein guter Torhüter und wie die Medien den gefeiert haben. Und jetzt nach 3,5 Monaten ist er auf einmal niedergeschrieben, als ob es der schlechteste Transfer der Bayern jemals war. Und dass doch der Ulreich doch spielen sollte oder so. Also ich find's krass, was die Medien da mit Menschen anstellen. Und ja, von dem damaligen von Robert Enke, was damals geschrieben wurde, ja, wir dürfen nicht so hart mit Menschen umgehen,
Wenig gelernt, ne?
ist wenig, wenig geblieben, muss man ganz ehrlich so sagen. Also es sind immer Menschen, über die man redet und nicht Spielfiguren. Und das, finde ich, ist in den Medien oftmals ein bisschen zu extrem.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und da sollte sich jeder mal an die Nase fassen, auch bei Social Media etc., wie
Ja, das
was
sowieso,
kommentiert
ja.
wird, ne? Weil viele stellen sich ja immer so das Profileben als total tolles Leben vor, im Luxus schwelgen etc. Und das ist es ja nicht. Ne? Natürlich muss man sagen, wenn man aus einem normalen Arbeitsumfeld kommt, so wie ich ursprünglich, ist es erstmal eine ganz andere Welt. Aber nichtsdestotrotz heißt es halt auch viel, viel Entbehrung. Ne? Wenn der eine zu einer Fastfood-Kette gehen kann und sich jeden Tag 12 Burger reinschaufeln kann, das könnt ihr nicht machen. Doch könnt ihr machen, aber dann wird spätestens beim Wiegen einen auf den Deckel geben. Und natürlich auch, man kann sich nicht am Wochenende beliebig oft mit Freunden treffen und mal feiern gehen. Ne?
Ja, das sind Entbehrungen im Profi-Dasein und auch schon im Jugendalter, die damit einhergehen, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Leon, du hast ja gesagt, sportlicher Wettbewerb ist für dich immer was ganz Besonderes. Den haben wir jetzt natürlich auch. Und zwar unsere Schnellfragerunde. Du hast ja gesagt, du hast den Podcast schon mal vorher gehört. Benitos Rekord, 22 Sekunden. Unangefochten bisher. Kam keiner ansatzweise dran. Doch, FIFU mal mit 29 Sekunden. Also hast du jetzt eine Aufgabe vor dir. Ich nehme jetzt mal die Stoppuhr zur Hand. Und dann legen wir gleich mal los. Ich versuche schnellstmöglich vorzulesen und du intuitiv zu antworten. Bist du bereit? Okay. 3, 2, 1. Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Essen gehen oder kochen?
Essen gehen.
Balleroberung, tödlicher Pass.
Tödlicher Pass.
3-3 oder 0-0?
0-0.
Meister oder Pokalsieger?
Pokalsieger.
Karibik oder Kanaren?
Karibik.
Wolfsburg, Frankfurt.
Frankfurt.
Tor oder Vorlage?
Tor.
Klettern oder tauchen?
Klettern.
Bratwurst oder Döner?
Döner.
Ronaldo oder Messi?
Ronaldo.
Eckspiel oder Handball-Kopfball?
Eck.
Bier oder Wein?
Gar nichts.
28 Sekunden.
Also an mir lag es nicht, das muss
Ich,
ich jetzt
ich,
sagen.
ich, ich, ich. Nee, das stimmt nicht ganz. Bei Karibik oder Kanaren hast du
Ja,
gezögert,
stimmt,
kurz.
stimmt.
Ne? Also
Weil ich
das hat.
beides nicht kannte.
Ach, du kennst beides
Ich
nicht.
kenne beides nicht, ne.
Beides war auf der Liste?
Obwohl, stimmt, ich war einmal auf den Kanaren. Stimmt, da war ich damals 10 oder sowas. Aber ich glaube, Karibik ist ein Stück weit schöner, glaube ich, nochmal.
Ich will bloß sagen, mir kannst du keinen Strick draus drehen. Du kannst es zum Teil anlassen. Ich habe vielleicht einmal zu viel Luft geholt, aber nichtsdestotrotz kommen wir mal so ein bisschen auf deine Antworten zu sprechen. Ich meine, zweiter Platz, wir haben ja jetzt schon ein paar Podcasts gemacht, ist natürlich sensationell, weil das wirklich, man überlegt ja trotzdem, ne? Und Tor oder Vorlage ist ja für dich als Torhüter eigentlich nicht
Genau.
spezifisch, ne? Wobei. Da müssen wir nochmal drauf sprechen kommen. Also, das ist für mich mein Highlight der Saison. Babelsberg.
Ja.
Ne? Also, da hast du, glaube ich, in diesem Spiel alle Höhen und Tiefen in einem Spiel durcherlebt. Ne? Bei den Gegentoren ein bisschen unglücklich.
Ja.
Und zum Schluss in der gefühlten 120. Minute der Nachspielzeit, so war es ja nicht, war, glaube ich, 94. oder so. Mit der wirklich allerletzten Aktion einfach mal trocken, aus der Drehung, im Fallen. Leute, guckt es euch an, auf Eurosport TV, sensationell. Das Ding mal reingenetzt. Damit reichst du dich ja in eine ganz, ganz, ganz kleine Liste von Torhütern ein, die im Profibereich, und ja, ich sehe die Regionalliga als Profibereich, reichst du dich ja in diese Liste mit ein. Jetzt nimm uns doch mal mit, erzähl uns doch mal, versetz dich doch noch mal rein. Wie hat sich das da angefühlt? Das muss doch der Hammer gewesen sein, oder?
Ja, das war unglaublich. Gerade weil du, wie du gesagt hast, dass ich bei den Gegentoren, dass ich so die Bälle auch schon mal gehalten
Ja.
habe, auch wenn die trotzdem schwer waren, dass ich quasi meinen Fehler wieder gut machen konnte, wegen der Last, die dann abfällt, ist natürlich, sind alle Dämme gebrochen und dann, ich glaube, man sieht es auch danach, ich bin einfach nur noch schreiend irgendwo hingerannt und
Ich habe dich noch
weiß ich
nie so
nicht,
rennen sehen.
also.
Ich habe dich
Das
wirklich noch
war
nie so
Wahnsinn.
rennen sehen.
Wahrscheinlich war das meine schnellste 10-Meter-Zeit jemals in meinem Leben. Aber da ist so viel von mir abgefallen, so viel Adrenalin und ja, das war einfach Wahnsinn. Und dann halt noch vor Zuschauern im guten Stadion, die man dann auch mal ärgern konnte, wo dann alle auf einmal leise waren. Das war schon was Geiles, muss man sagen.
Ja, so ganz leise waren die ja nicht, ne? Also das muss man ja
Ja, dann
schon
haben sie
sagen.
danach gepfiffen, ja.
Ja, gab es ja eine kleine kritische Situation, wo ein, zwei so über die Bande dann rüber gemurmelt sind oder es zumindest
Echt?
wollten.
Das habe ich
Ja.
gar nicht gesehen. Habe
Siehst
ich
du,
bis heute
warst du
nie
so im Tunnel, ja?
mitbekommen. Nee, nee, ich
Echt?
habe gar nichts gesehen danach. Also, ich war nur auf dem Feld, ich habe von Zuschauern gar nichts gesehen. Ich habe auch im Video dann gesehen, dass irgendwelche Becher und Feuerzeuge geflogen kamen. Da war ich ganz froh, dass ich nicht noch 5 Meter weiter gerannt bin, dass wir noch weit genug entfernt waren, dass die uns nicht erreichen konnten. Aber ja, also in dem Moment war ich komplett im Tunnel, war mir völlig egal. Und ob da ein, zwei Idioten hast du immer im Stadion leider.
Ja.
Und das ist mir dann auch egal. Da vertraue ich dann den Ordnern, dass sie das schon hinkriegen.
Naja, natürlich. Sag mal, jetzt so für dich als Torhüter, du bist ja von allen Spielern immer am nächsten an den Fans dran. So, und jetzt gerade in den kleineren Stadien, die wir in der Regionalliga Nordost haben, gut, im Jahn-Sportpark noch nicht so. Ne? Da sind wir froh, wenn 500 Leute kommen. Muss man ja leider so sagen, so traurig es auch ist. Aber du kriegst ja als Torhüter, denkt man mal an Oli Kahn, immer mal wieder auch was von den Fans ab. Wie ist das für dich? Pusht dich das dann nochmal extra?
Also, ich weiß nicht, ob mich das pusht, wenn ich beleidigt werde oder sowas, weil ich bin da relativ im Tunnel. Aber ja, es ist schon was Geileres, wenn man wirklich vor Fans spielt. Es ist laut, es ist Atmosphäre da. Da ist eine Energie im Stadion, die natürlich auch auf die Jungs überschwappt und auch auf die eigene Mannschaft oder auch wenn alle Fans gegen dich sind. Dass du ihr sagst, oh, jetzt erst recht, jetzt gehen wir dagegen und keine Ahnung, wenn wir in Cottbus spielen, wir als kleine VSG, können dieses Stadion zum Pfeifen bringen und das ist schon was mit einem macht, was halt so ein Spiel nochmal so ein bisschen so ein extra Esprit sozusagen verleiht. Also ich genieße es schon, immer in großen Stadion zu spielen. Mir macht
Okay.
das Spaß.
Ja, also davon mal abgesehen, wir sind ja glücklich, wieder im Jahn-Sportpark zu sein. Ne?
Ja, wenn das Ding voll wäre, wäre es auch unfassbar gut.
Wäre Hammer, ne? Aber ich glaube, da braucht es noch ein paar Jahre, bis das passieren wird. Aber zumindest merkt man auf jeden Fall den Zuspruch über die letzten Jahre, dass der deutlich gestiegen ist. Ja, Leon, unsere Fragen haben wir alle gut abgearbeitet, bis auf eine: Torwarthandschuhe. Ja, wollte auch jemand wissen, worauf legst du Wert bei Torwarthandschuhen?
Also bei mir müssen die an der Hand immer ziemlich eng sitzen. Ich habe immer so einen Negativschnitt, bedeutet alles ist nach innen genäht, dass ich außen keine Nähte habe, sondern wirklich nur reines Latex bzw. rein den Handschuh. Ja, da müssen sie halt eng sein. Ich trage die auch eine Nummer kleiner, als ich sie eigentlich bräuchte, damit sie einfach ganz eng am Finger sitzen.
Wie quasi eine zweite Haut.
Genau, wie eine zweite Haut quasi. Ja, und das sind so quasi meine Präferenzen.
Was gibt es denn sonst noch für die, die es nicht wissen, an Torwarthandschuhen, weil du jetzt gesagt hast, Negativschnitt. Was gibt es denn sonst noch?
Es gibt natürlich den Klassikschnitt, das ist das, was quasi jeder kennt, das Einfachste. Ganz gerade genäht, ganz gerade Kanten. Dann gibt es noch Rollfinger, wo nur zwei Finger quasi nach innen hochgenäht sind und dann die beiden äußeren Finger sind wieder im Klassikschnitt genäht. Also das sind so, die Torhüter wissen, wovor man redet, wenn man da so ein bisschen drin ist. Und ja, meine Präferenz ist da definitiv dieser Negativschnitt mit alles nach innen und schön eng am Finger oder an
Okay.
der ganzen Hand.
Also, jetzt habt ihr auch da mal eine Empfehlung bekommen und einen kleinen Exkurs in Torwarthandschuhen. Das ist tatsächlich nicht so, dass ein Torwart einfach ja, sich ein paar Handschuhe anzieht und dann die Bälle hält, ne? Weil
Nee,
das
das auf keinen
Material ist
Fall.
ganz, ganz, ganz entscheidend
Ja.
dafür, ne? Gibt es so ein paar Tricks, wo man ein bisschen mehr Grip aus dem Handschuh mit rausholen kann?
Ja, ein bisschen Feuchtigkeit hilft immer. Sei es über Wasser oder natürlich im Spiel, wenn man nichts dabei hat, über Spucke.
Ist immer schön, wenn man danach mit seinem Torwart abklatscht und denkt, ha, ja gut, da hat er jetzt reingejiffelt.
Ja, aber das sind halt so die kleinen Tricks. Und wenn es regnet, wenn die dann zu rutschig werden, dann ist auch ein Trick, ein Handtuch mit rauszunehmen, die Handschuhe ein bisschen trockener zu machen, weil zu viel Feuchtigkeit ist auch nicht gut.
Nee, ne? Dann je nach Zustand des Balles auch, ne, ist das
Genau, dann wird es
kaum
rutschig und
festzuhalten.
dann Es ist ganz schwer, da festzuhalten, wenn die Handschuhe triefend nass sind.
Seht ihr, Leute? Jetzt wisst ihr auch über Torwarthand schon mal ein bisschen was. Und jetzt kommen wir zur Kategorie, die ja traditionell eigentlich immer am längsten dauert. Ich persönlich verstehe gar nicht, warum. Das ist tatsächlich die Traumelf. So, nun hattest du auch eine Frage mit drin. Stell doch mal eine Traumelf aus ehemaligen Mitspielern zusammen. Kannst du natürlich machen, wie du willst. Wir
Ich
können auch
glaube, ich
zwei
würde so ein
machen.
bisschen mixen aus ehemaligen Mitspielern und Freunden.
Okay.
Also, ich würde jetzt, nur wenn mir keiner einfällt, würde ich irgendeinen extrem Bekannten nehmen.
Okay. Dann fangen wir doch als erstes mal an mit deinem bevorzugten System. Wo fühlst du dich als Torhüter am wohlsten? Und dann sag mal auch, warum man sich als Torhüter da so wohl fühlt.
Also, ich mag das 4-2-3-1 eigentlich immer am liebsten. Das habe ich in Wolfsburg in der Jugend eigentlich die ganze Zeit gespielt und auch sonst zu großen Teilen in meinem Leben. Und ich weiß nicht, ich mag das irgendwie am liebsten, weil da hat man definitiv immer Minimum drei Leute als Absicherung. Selbst wenn die
Ja.
Außenverteidiger hochgehen und ein Sechser noch mit vor, es gehen niemals beide Sechser, deswegen du hast immer drei Mann Absicherung. Und deswegen fährt man da als Torhüter natürlich, ich möchte kein Gegentor bekommen, fährt man da weniger Gefahr, hinten was zu bekommen.
Ist tatsächlich auch immer so ein bisschen, du bist ja der Einzige, der diesen kompletten Überblick hat, über Spielfeld, so ein bisschen wie Schachspielen, ne?
Genau, also das ist ja mit das Wichtigste, als Torhüter zu dirigieren, zu organisieren, für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Ich sehe zum Beispiel manche Tore gar nicht, weil ich immer noch dabei bin, mir die Leute zu stellen und ich weiß nach dem Spiel oftmals gar nicht, wer das Tor geschossen hat. Also
Ne.
und weil es mir halt darum geht, quasi uns als Team abzusichern, falls ein Konter kommt, dass da einfach nichts passiert.
Ja, definitiv. Gab es mal in den, ich glaube Anfang der 2000er, also wirst du dich bestimmt nicht dran erinnern, ein Torhüter, der ist gefragt worden, hey, sie haben doch gar keinen Ball aufs Tor bekommen, sie sind ja fix und fertig. Warum sind sie so erschöpft? Also sie sind ja vielleicht 5 Kilometer gelaufen. Und das verstehen halt auch viele immer nicht, dass dieses sich ständig konzentrieren, wie stelle ich meinen Spieler hin, wann gebe ich ein Pressing-auslösendes Kommando, wann muss der Spieler fallen, etc. Und man muss natürlich dann noch seinen eigenen Bewegungsablauf irgendwie auf die Reihe kriegen und gucken, wo man auch im Tor steht.
Ja,
Ne?
also Torhüterspiel ist viel mental. Auch
Ja.
selbst wenn nichts aufs Tor kommt, kann es für uns ein anstrengendes Spiel sein. Und es gab Spiele, die sehen für einen Zuschauer unfassbar anstrengend aus. Die gehen hin und her. Und da gibt es viele Torschüsse, die empfinde ich aber als nicht so anstrengend wie teilweise ein 4-0 von uns, wo ich dann viel dirigieren muss. Also das, wie das Spiel läuft, ist nie ein Indikator, wie anstrengend das für uns Torhüter ist,
Nee,
sondern
genau, bin ich voll bei dir. Ach so, siehst du, eine Frage habe ich noch unterschlagen. Und tatsächlich wollte jemand noch wissen, wie läuft ein Tag bei der VSG ab? Also wie läuft unser Torwarttraining ab? Ich könnte es jetzt sagen, aber ist auch mal interessant, das aus deinem Munde zu hören.
ja, also wir Torhüter, wir gehen eine halbe Stunde vor der Mannschaft raus, damit wir definitiv unsere Inhalte durchbekommen und ordentlich Zeit haben für torwartspezifische Einheiten. Ja, dann sind wir meistens so mindestens eine halbe Stunde, wie gesagt, für vorher noch unterwegs auf dem Trainingsplatz mit dem Torwarttrainer, also mit dir. Und dann meistens noch eine halbe, dreiviertel Stunde während des klassischen Mannschaftstrainings. Und dann geht es meistens in die Übung zusammen mit der Mannschaft rein.
Ja.
Und dann sind wir da auch nochmal eine Stunde mit denen zusammen, sei es Torschuss, Ballbesitzspiele, Spielform. Und deswegen gehen wir halt nochmal ein Stück vorher raus, damit wir einfach nicht nur uns eine halbe Stunde warm machen quasi als Torhüter, sondern auch wirklich Inhalte durchkriegen für unsere spezifische Position, für unsere spezifischen Bewegungsabläufe.
Bei dieser Frage darfst du auch ruhig lügen, weil sie kann dich jetzt viel kosten. Die Frage, die sich nämlich daran hat, du schmunzelst schon. Wie bewertest du denn unser Torwarttraining?
Ja, also es hat mich definitiv weitergebracht. Also die letzten 3 Jahre habe ich mich definitiv entwickelt. Also das spricht ja auch dann auch fürs Torwarttraining.
Gute Antwort, können wir weitermachen. Ah, Mist, ich hatte mir fürs Abschlusstraining morgen schon so ein bisschen was ausgedacht. Ah, kann ich jetzt vergessen. Danke. So, 4, 2, 3, 1, Traumelf. Mensch, das Problem ist immer, wenn man als Torwarttrainer einen Torhüter da hat, kann man sich stundenlang über dieses Thema austauschen, weil es einfach so komplex ist. Also, wer denkt, es ist einfach nur ein paar Bälle fangen, der liegt meilenweit daneben.
Nee, also ich glaube, ein Spieler ist einfacher im Kompletten zu trainieren und zu bewerten als ein Torhüter.
Definitiv. Ein Rechtsaußen muss meistens nur laufen und flanken können. Also jetzt mal überspitzt gesagt, ne? Wobei das natürlich nicht respektlos gegenüber einem Rechtsaußenspieler sein soll. Muss man ja auch mal zur heutigen Zeit
Nee,
klarstellen.
definitiv nicht, aber ein Torhüter-Spiel ist meiner Meinung nach viel komplexer als das Spiel von einem Feldspieler.
Ja. Und so ist auch tatsächlich, für die, die es wissen wollten, auch der Aufbau einer Trainingseinheit, dass man sich sehr viel Gedanken macht, was, welcher Torhüter braucht was, in welchem Rahmen. Also tatsächlich ist es auch so, dass, was Leon gesagt hat, dass die Torhüter immer noch mal, wenn zwei Torhüter gebraucht werden, wird mit einem Torhüter weitergearbeitet bei uns und dann auch wirklich auf seine individuellen Stärken oder Inhalte, die man eben mehr trainieren muss, aufgebaut. Ne? Damit es eben keine Stereotypen gibt, sondern der Torwart immer selber davon profitiert. So, Torwart in der Traumelf. Willst du selber mitspielen?
Ja, ich glaube, ich stelle mich da selber rein. Weil ich will natürlich auch mitspielen in meiner Traumelf und nicht nur von außen zugucken.
Bin ich voll bei dir. Dreierkette. Fangen wir im Zentrum an.
Nee, ist ja Viererkette.
Stimmt, ist Vierer. Ja. Ja, ich habe es falsch rum gelesen und aufgeschrieben. Viererkette. Sag an.
Also rechts würde ich Danny da Costa aufstellen, mit dem habe ich in Frankfurt zusammengespielt.
Unfassbar guter Spieler. Pfeilschnell.
Ja. Dann Innenverteidiger Jesus Vallejo.
Musst du mir nachher mal aufschreiben.
Ja.
Das kriege ich jetzt nicht
Mit dem habe
hin.
ich auch in Frankfurt zusammengespielt. Der war damals ausgeliehen von Real Madrid und ist dann auch zu Real zurück und ist seitdem auch wirklich da. Ich glaube als Innenverteidiger Nummer 3. Der müsste jetzt auch schon seit 7, 8 Jahren bei Real Madrid spielen.
Ja, also ich weiß, wer das ist, aber
Ja.
schreiben könnte ich den jetzt nicht. Daneben?
Daneben David Abraham.
Richtige Kante auf dem Platz, ne?
Ja,
Also.
aber neben dem Platz der liebste Mensch. Und das glaubt man nicht, wenn man noch die Szene damals von Freiburg mit dem Streich im Kopf hat,
Oh ja, oh, die sind aneinander gerasselt.
wo ihn umgecheckt hat. David ist der liebste Mensch, den es gibt neben dem Platz. Das ist unfassbar.
Wie schafft man das als Spieler dann derartig den Schalter umzulegen? Ist das so mit dem Anpfiff?
Ja, mit dem Anpfiff tut man dann einfach alles dafür, dass das eigene Team gewinnt. Für die 90 Minuten ist man dann quasi ein anderer Mensch.
Nimmst du das eigentlich auch so ins Private mit? Was weiß ich, wenn du mal ein Gesellschaftsspiel spielst, so, oh, ich kann nicht verlieren? Oder ärgert dich sowas? Oder sagst du, ja, ist okay, ist
Ja,
nur.
so in Grundzügen schon, dass ich, also verlieren kann ich definitiv nicht.
Okay, ja, das ist eine interessante Aussage. Linke Klebe.
Links ist schwierig. Wird mir jetzt Jetro Willems einfallen.
Ja.
Aus Frankfurter Zeiten, vorher PSV.
Dann zu ist er dann zu Enschede sagt man, glaube ich.
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Der war noch mal in Fürth, glaube ich, letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr.
Hat sich nach seiner Verletzung auch nicht so richtig erholt, ne?
Genau, das war eines der größten Talente in Europa damals, als er bei PSV gespielt hat. Mit 18 oder 19 war der Stammspieler und ein riesiges Talent, auch Nationalmannschaft. Und dann kam er ja zu uns und fußballerisch fand ich den unfassbar gut in Frankfurt damals. Aber irgendwie so den großen Step, den man von ihm erwartet hat, hat er dann nie mehr gemacht.
Man muss auch dazu sagen, eine Verletzung, egal wie schwerwiegend sie ist, sie bringt einem immer aus dem Rhythmus. Und
Absolut.
du hast ja auch schon Sehnsmusebandriss hinter dir und das
Zwei
sind
Anrisse. Nicht
zwei
Riss,
Anrisse,
aber zwei
Entschuldigung.
Anrisse.
Und das sind also gerade für einen Torhüter absolut schwerwiegende Verletzungen. Ne?
Ja, ich muss sagen, ich habe die ziemlich gut weggesteckt. Also ich war zweimal nur 8 Wochen raus, war wie eine normale Bänderverletzung und habe seitdem keine Probleme mehr. Also ich hatte da noch Glück gehabt.
Ja. Da hast du wirklich Glück gehabt. So, jetzt ist interessant. Doppel 6.
Niklas Schulczak, schreibe ich dir später auch auf.
Danke.
Mitspieler aus Würzburg und einer meiner besten Freunde.
Okay.
Bis heute auch noch Kontakt und auch in der zweiten Saison von Würzburg dazugekommen und der hat mir dann auch, sind wir zusammengewachsen durch diese schwierige Zeit, wo er dann auch Richtung Ende des Jahres auch nicht mehr berücksichtigt wurde. Und wir haben da auch extrem viel Zeit miteinander verbracht. Also wirklich ein sehr, sehr enger Freund von mir.
Jetzt frage ich einfach mal so provokant, kannst du gerne sagen, möchtest du nicht beantworten. Wie war es denn für dich, als du im Testspiel gegen Braunschweig deinen Ex-Trainer aus Würzburg wiedergesehen hast?
Ja, da war natürlich schon so ein bisschen was von dieser Wut noch da. So, und da hat man natürlich auch nochmal so ein bisschen extra Motivation draus gezogen. Ob es jetzt gegen Ex-Trainer, Ex-Verein geht oder sowas, ist immer was Besonderes und dann will man es denen nochmal zeigen, dass sie damals Unrecht hatten oder was sie verpasst haben oder je nachdem.
Verstehe, absolut. Zweite Sechs.
Omar Mascarell. Auch damals aus Frankfurter Zeit. Super Kicker.
Ich fand immer, wo man den gesehen hat, dass der schon immer so ein bisschen älter aussah, ne? Der hat.
Der hat einfach so eine entspannte Art, Fußball zu spielen. So der ist gefühlt nie gesprintet. Das sah alles nach Dauerlauf aus, aber der hat eine Ruhe am Ball und eine Spielintelligenz.
Der hat
Also
viele Sachen vorher erkannt, ne? Wollte ich gerade
genau,
sagen.
genau,
Also.
genau. Und ich mag es immer, weil Niklas ist auch so ein Zockertyp, ist fast eher sogar ein Zehner. Ich mag das immer auf der Doppelsechs mit einem zu spielen, der so die Bälle verteilt, der ruhig ist und einen, der so ein bisschen spielerischer ist, der sich dann noch ein bisschen mehr nach vorne einschaltet, dass man einfach eine komplette Absicherung hat, der als Ballverteiler auch dient und dann einen spielerischen noch daneben.
Hammer abgehakt. So. Dreierkette vor den beiden Sechsern.
Ante Rebic, links außen.
Unfassbarer Spieler.
Logischerweise brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen
Nee.
zu dem. Also wirklich.
Unfassbarer Spieler.
Ja. Dann auf 10 würde ich Luka Jovic nennen.
Unfassbarer Spieler. Und rechts.
Rechts,
Rechts
rechts außen.
ist nicht so einfach, finde ich, in der
Nee, rechts
Offensive.
ist nicht so einfach. Also Stürmer auf jeden Fall
Sebastian Allaire.
Sebastian Haller. Aber ich kann auch genauso gut Alex Meyer natürlich nennen.
Ich schreibe einfach einen Schrägstrich hin.
Ja,
Weil Alex
also,
Meyer ist einfach
weil das
Legende.
sind einfach beides Mittelstürmer, die könnte ich jetzt auch nicht auf rechts außen verpflanzen, so nur damit sie in der Traumelf sind. Ja, und rechts außen. Bei uns damals immer rechts außen gespielt. Ja, wir haben Fünferkette gespielt, da hat Danny da Costa oder Guiche Varela haben dann immer die rechte Bahn gemacht.
Nimm doch einfach ein Frankfurter Unikum, nimm doch einfach mal Hasebe.
Ja, stimmt, Hase habe ich auch vergessen. Also ich habe wirklich mit so viel unfassbar guten Spielern auch zusammengespielt, mit so vielen Legenden. Da hatte ich echt Glück, sage ich mal, in meiner
Und
Frankfurter
hey,
Zeit damals.
Hasebe immer noch voll mit dabei.
Und ich kenne, ja, schreib mal einfach mal Hase auf, weil ich kenne den noch aus meiner, in Anführungsstrichen, ich kenne den. Ich habe mit 2009 ist der VfL Wolfsburg Meister geworden. Da stand ich als 14-Jähriger mit meiner Meisterschale und mit dem Trikot im Fanblock und habe Hasebe zugejubelt damals und dann durfte ich später auf einmal mit ihm zusammenspielen, in der gleichen Kabine. So, und
Hat sich als
das ist
genauso nett
einfach so
rausgestellt.
eine super. Hase ist auch ein super Typ. Und damals hat er halt, wie gesagt, rechts Mittelfeld gespielt. Das
Deswegen
weiß
kam
ich
ich
noch.
drauf.
Deswegen habe ich. Stimmt, hast du recht gehabt. Dann lasse ich Hase einfach mal in seiner Jugendzeit, sage ich mal, in seiner Blüte auf rechts außen oder rechten Mittelfeldspieler.
Also wie gesagt, ich fand auch immer ein unfassbarer Spieler. Vielleicht jetzt nicht dein größtes Idol, aber manchmal hat man dann ja auch Angst. Es gibt ja dieses Sprichwort, never meet your idol. Ne? Gab's so jemanden, wo du in deiner Jugendzeit noch in Wolfsburg warst, den du zugejubelt hast, wenn du da im Stadion warst, wo du gesagt hast, wow, denn mit dem möchte ich unbedingt mal zusammenspielen. Das hat sich dann erfüllt, so wie bei Hasebe. Und der war dann ganz anders, wie du dir vorgestellt hast. Gab's sowas mal?
Nee, also sowas nicht. Ich habe, also der einzige Spieler, den ich noch im Stadion, sage ich mal, ich war halt in Wolfsburg damals viel im Stadion, logischerweise, weil ich natürlich von da komme und da gespielt habe. Marco Rus, mit dem habe ich dann später zusammengespielt. Der war ja auch ein Jahr in Wolfsburg oder anderthalb, glaube ich. Aber mit dem ganzen Rest kann ich nicht sagen, dass ich dann zusammengespielt habe und den dann wirklich persönlich kennengelernt habe, bis auf halt Hase und Marco. Aber ich hatte da kein wirkliches Bild. Also da war ich zu jung, um mir da wirklich Gedanken zu machen, wie die persönlich sind oder sowas. Also ich kann nur sagen, dass jeder, den ich im Profifußball kennengelernt habe, wirklich ganz normale Menschen sind. Auch zum größten Teil sehr vernünftig, sehr lieb, sehr nett und dass die auch nur mit Wasser kochen.
Am Ende
Also,
des Tages
ja,
sollten sie es
also
zumindest.
das hat mir auch diesen, in Anführungsstrichen, diesen jugendlichen Zauber von damals, dieses, oh, die Fußballstars und ich kann nicht mit denen, oder man hat sich ja früher nicht getraut, nach Autogrammen zu fragen und sowas.
Definitiv nicht.
Und ich glaube, diesen Zauber, den auch manche Fans im höheren Alter dann noch haben, werde ich nie wieder haben, weil ich einfach weiß, wie die Jungs privat sind. Das sind ganz normale Typen. So.
Die auch
Und
mal feiern gehen, Spaß haben wollen, ne?
die ganz normal essen gehen, die über ganz normale Themen reden, die ganz nahbare Leute sind zu sehr, sehr großen Teilen und auch ganz liebe, nette Persönlichkeiten.
Definitiv. Gebe ich dir recht, ich durfte in meiner Zeit jetzt auch die eine oder andere Legende schon mal kennenlernen. Und am Ende gehen wir alle auf denselben Weg auf die Toilette, ne? Und trinken ein Bierchen oder in deinem Fall ein alkoholfreies Bier. Leon, ich glaube, wir haben ein Gespräch hier entwickelt, wo wir wirklich schön ins Plaudern gekommen sind. Es war auch mal interessant, diese Seite von dir kennenzulernen. Letzten Endes, glaube ich, könnten wir noch mit dem Päuschen noch vielleicht eine Stunde sitzen oder hätten danach eh keinen Bock mehr. Mal gucken. Du sollst jetzt auf jeden Fall das schöne Wetter genießen, aber wie es dann halt auch bei uns so Brauch ist, ja, gehören die letzten Worte dir. Ich an meiner Stelle sage schon mal vielen, vielen Dank für diese Saison. Vielen, vielen Dank für deine geleistete Arbeit hier. Und für euch da draußen auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Unterstützen, für das viele, viele positive Feedback, was wir von euch kriegen. Und wir hoffen, ja, dass wir das in der nächsten Saison so fortsetzen können. Von meiner Seite aus genießt die warmen Tage mit Freunden, mit Familie, habt Spaß und in diesem Sinne, tschüssi, bis ja, nächste Saison. Leon, Schlusswort deinerseits.
Ja, von mir auch nochmal danke fürs Zuhören, danke für die Unterstützung und ja, wenn er nichts vorhabt, kommt auch noch zu den letzten zwei Heimspielen ins Stadion, sind jetzt nicht die schlechtesten Gegner. Ich glaube, das kann nochmal ganz attraktiv werden und wir würden uns freuen, wenn wir noch ein paar Fans dazu gewinnen können und vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dahin, ciao, ciao.